Ja, es ist ein besonderer Tag. Nicht einfach nur, weil Pfingsten ist, sondern weil Sonntag ist. Weil die Auferstehung Jesu Christi, Ostern, dass Jesus nicht im Tode geblieben ist, sondern auferstanden ist, einfach das Wichtigste ist in unserem Glauben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und darum feiern wir Ostern, die Auferstehung Jesu Christi, wenn man es richtig betrachtet, eigentlich 53 Mal im Jahr. Weil an dem Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist, da versammelten sich die Jünger. Und so ging es fort durch all die Jahrhunderte hindurch. Als sie sich da so versammelten, hinter verschlossenen Türen, da kam Jesus Christus hinein, wir lesen es dann noch, sprach ihnen seinen Frieden zu und hauchte ihnen von seinem Heiligen Geist ein. Und in dieser Versammlung kamen eigentlich die Auferstehung und die Vorwegnahme vom Pfingsten irgendwie schon zusammen. Der Auferstandene wollte, dass sie Geist haben, dass sie nicht nur biologisch leben, religiös leben, sondern wie am Schöpfungstag hauchte er, der lebendige Gott, den Menschen an und er begann zu leben. Und diesen Hauch, diesen Heiligen Geist, dieses Leben von Gott brauchen wir immer wieder. An jedem Sonntag darum Ostern und an jedem Sonntag darum Pfingsten. Doch irgendwie schleicht auch der Zweifel immer mal wieder um die Ecken unseres Lebens, um die Glaubenssicherheit eines Gottesdienstes herum. Wir werden verunsichert. Auch wenn wenige, nur wenige den Mut haben, über Zweifel zu sprechen, über Dinge, die ja nicht aufgehen, über Dinge, die wir nicht verstehen, ist es doch so, dass wir immer mal wieder zu zweifeln beginnen. So gewissermaßen zum Aufwärmen eine kleine Episode. Nach 1961, das heißt für die, die in der Geschichte sehr bewandert sind, nach dem ersten erfolgreichen Raumflug von Juri Gagarin, dem russischen Oberst. Da geschah es, so die Anekdote, dass im Kreml ein Bankett gegeben wurde. Und dann zieht, damals war noch Chruschtschow am Ruder, Gagarin zu sich und sagt so, hast du, ich meine, da oben, hast du ihn gesehen? Der Astronaut nickte. Und Chruschtschow sagte, ich hab's mir doch noch gedacht. Aber sag niemandem etwas davon. Es ging eine Weile, da wurde der Weltraum, Spaziergänger hätte ich fast gesagt, wurde vom Metropoliten, vom Führer der orthodoxen Kirche beiseite genommen. Und er sagte zu Gagarin, als du da oben warst, hast du ihn gesehen? Gagarin schüttelte den Kopf. Habe ich es mir doch gedacht, sagte der Metropolit. Und der Bärtige stöhnte und sagte, aber sag es niemandem, verstehst du? Liebe Auferstehungs- und liebe Pfingstgemeinde, liebe Ängstliche, liebe Furchtsame und liebe im Geheimen manchmal auch Zweifelnde, In der heutigen Pfingstpredigt geht es gerade darum, dass wir ehrlich zu unseren Zweifeln, zu unserer Furcht, zu unseren Ängsten stehen dürfen. Dass uns Gott dann nicht straft, dass uns Gott nicht ignoriert, dass uns Gott nicht links liegen lässt, dass uns Gott nicht irgendwie auf ein Abstellgeleise stellt, weil wir uns erdreisten zu zweifeln. Mir gefällt es auch in der Hauszelle, wo wir so in kleiner Gruppe zusammen sind und austauschen. Da kommen immer wieder mal Fragen hoch. Und es tut gut, wenn wir die äußern können. Zum Beispiel die letzte phänomenale, das sage ich echt und ehrlich, Sonntagspredigt von Lukas Zaug, haben wir ja dann behandelt. Und dann, wir wissen es, wir waren ja dabei. Der David konnte seinen Lebenstraum nicht verwirklichen, den Tempel zu bauen, weil zu viel Blut an seinen Händen klebte. Und da haben wir uns gedacht, ja, aber was kann denn da der David dafür? Gott hat ihm ja gesagt, er soll die Völker ausrotten. Gott war es ja, der das zugelassen hat. Gott hat ihn ja geführt. Und jetzt straft er ihn quasi dafür, dass er den Tempel nicht bauen darf. Da ging so einiges plötzlich nicht mehr auf. Und ich denke, es ist enorm wichtig, dass wir uns in unserem Glauben mit den Fragen, die wir haben, das, was wir mit unserem kleinen Intellekt nicht begreifen, nicht einordnen können, dass wir uns dem immer wieder einander und gemeinsam auch dem lebendigen Gott stellen. Und um das geht es heute Morgen. Es geht auch darum, die Ängste, die Furcht der Jünger und auch den Zweifel des Apostel Thomas im Speziellen. Die Zweifel trugen ihm ja dann den Übernamen ungläubiger Thomas ein. Ich nerv mich manchmal ein bisschen ab diesem Titel. Er hat ihn eigentlich nicht verdient. Ja, dass wir uns dem stellen und dass wir dem, was in unserem Leben halt nicht so stimmt, wenn wir singen und loben und preisen, wir beten, wir legen die Hände auf, die Kranken werden gesund und bis zum nächsten Mal, denn dazwischen wurden sie nicht gesund. Und so gibt es viele, viele, viele Situationen, die nagen an unserer Glaubenssicherheit. Immer mal wieder. Da kann man es natürlich beiseite drängen, fromm oder nicht fromm. Es hilft nicht. Eigentlich sind alle diese Zweifel, eigentlich ist alle diese Furcht, eigentlich sind alle diese Überlegungen, wo bei uns der Glaube nicht aufgeht, ein Bote. Und dieser Bote will dir sagen, erscheine damit vor Jesus Christus. Dieser Bote will dir sagen, rück in die Nähe von Jesus Christus. Und nicht etwa, wie es die ersten Christen getan haben, sich einsperren oder aussperren. Und das ist mir besonders wichtig. Thomas ist in dem Sinn eine brandaktuelle und wichtige Gestalt im Umgang mit Zweifeln, die immer wieder mal kommen. So, der Eingang der Predigt wäre geschafft. Wir wenden uns dem Original, dem Text zu aus der Bibel und lesen miteinander aus dem Johannesevangelium 20 bis 29. Ihr habt den Text nach der Übersetzung von Pfarrer Bruns eingeblendet. Am Abend jenes ersten Tages der Woche, also das ist eben der Sonntag, wo wir zusammenkommen, seither, immer wieder, 53 Mal im Jahr, waren die Jünger zusammen, aber die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Ausgerechnet mit euch, die so viel Furcht haben. Ausgerechnet mit uns. Mit diesen Worten zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Und um es vorwegzunehmen, er tut es auch heute Morgen wieder für dich auf eine ganz spezielle Weise bei Brot und Wein. Er zeigte ihnen die Hände und die Seite. Da wurden die Jünger froh. Sie sahen ja ihren Herrn. Und meine Lieben, genau für das ist dieses Abendmahl gesetzt. Da wurden die Jünger froh, trotz Furcht, trotz Zweifel, trotz Niederlagen, trotz Bedenkenträger. Sie wurden froh. Sie sahen ja ihren Herrn. Und um das geht es bei Pfingsten, um das geht es beim Heiligen Geist. Dass wir ihn sehen und nicht nur einfach das, was uns Angst macht, das, was uns Zweifel ins Herz hineinträgt. Er aber sagte zum zweiten Mal zu ihnen, Friede sei mit euch. Ich, und jetzt das glaubst du nicht, er sendet nicht die Hyperventilierenden, er sendet nicht die Megamutigen, er sendet nicht die Lebensmüden, er sendet einfach alle die, die er kriegt, die sich senden lassen. Unabhängig von ihrer momentanen Befindlichkeit. Er aber sagte zum zweiten Mal, Friede sei mit euch und wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und dann Vers 22, nach diesen Worten, und das genieße ich so an diesem Tag. Nicht nur an diesem Tag, jeden Morgen, immer wieder, in jedem Moment. Nach diesen Worten blies er sie an und fuhr fort, empfanget Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Mögen wir den Menschen den Weg so zeigen, dass das in Aktion tritt. Wenn ihr sie jemandem behaltet, dem sind sie behalten. Vers 24. Thomas aber war einer von den Zwölfen und wurde Zwilling genannt. Er war nicht dabei. Und das gefällt mir auch. Er hat es verpasst. Er hat es vermasselt. Er war nicht dabei. Und da bin ich so froh, ich bin nicht der Einzige, der manchmal nicht dabei ist. In einer Situation, wo ich eigentlich dabei sein sollte, wie in einem Gottesdienst heute Morgen. Er war nicht dabei. Als Jesus zu ihnen kam. Und dann hat ihn Jesus ausgeschlossen, oder? Nein. Die anderen Jünger aber berichteten ihm, hast was verpasst. Wir haben den Herrn gesehen. Edge. Ich weiß nicht, ob es so gewesen war. Die waren viel heiliger, ich glaube nicht. Er erwiderte, und jetzt kommt's dick, wenn ich nicht die Male in seinen Händen sehe und meine Finger hineinlege und meine Hand in seine Seite, werde ich es nicht glauben. Ihr könnt mir viel sagen. Ihr habt auch schon viel gesagt. Ich glaube nicht mehr alles. Nach 8 Tagen waren die Jünger wieder versammelt. Glaubt mir, das waren mitunter die längsten 8 Tage im Leben des Thomas. Diesmal war Thomas bei ihnen. Jetzt hat es geklappt. Jesus kam bei verschlossenen Türen herein, trat in ihre Mitte und sagte wieder zu ihnen. Er sagte es 3-mal. Friede sei mit euch. Und ich glaube nicht, dass die Jünger den Thomas bei Jesus verraten haben. Jesus wusste einfach, wie es um Thomas steht. Glasklar. Genau wie um dein und mein Leben. Dann sagte er zu Thomas, reiche deinen Finger her und ziehe meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Bleibe nicht ungläubig, sondern werde gläubig. Und wir lesen nirgends, dass das der Thomas auch gemacht hat. Nur so unter uns, steht nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das braucht es gar nicht mehr. Und vieles von dem wir meinen, wir würden es benötigen und brauchen als Zeichen, als Beweis, brauchen wir gar nicht mehr, wenn wir seine Liebe spüren und nicht, dass er uns verurteilt in unseren Zweifeln, in unseren Unsicherheiten drin. Das war so die Kurzpredigt zwischen dem Bibeltext. Da erwiderte Thomas: Mein Herr und mein Gott. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dein Leben. Ich weiß schon, du hast dich schon bekehrt, du hast Jesus schon in dein Leben aufgenommen, aber vielleicht hast du auch einige Visionen oder, denk an den letzten Sonntag, einige Lebensträume hinter Schloss und Riegel gebracht. Du hast die Welt und die Menschen um dich herum ausgesperrt, weil du Angst hast vor ihnen. Genauso wie die Jünger vor den Juden. Und jetzt lässt dich Jesus nicht sitzen, sondern er kommt hinein und gibt dir das, was du brauchst, nämlich nicht eins auf den Deckel, nicht Motivationsspritze, sondern Friede sei mit euch. Keine Verurteilung, sondern Frieden. Kein Wunder, sagte Thomas, mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, da brachen die Riegel auf. Und wir lesen den letzten Vers in diesem Bibeltext heute Morgen. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Wohl denen, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Das ist ein Text, über den werde ich dann irgendwann mal richtig predigen. Das bewegt mich in dieser Zeit. Mir scheint es, wir leben in einer Zeit, da ist unser ganzes Augenmerk darauf ausgerichtet, wir wollen sehen. Und die Sehnsucht, sehen zu wollen, ist perfekt. Ich will Jesus erleben, ich will Jesus sehen. Aber denk daran, es gibt eine Seligkeit des Vertrauens, des Überwindens von Zweifeln, auch wenn wir nicht sehen. Etwas, das tiefer geht. Ja, soweit der Bibeltext. Ich möchte noch einmal kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wohl alle heute Morgen etwas von deinem Geist spüren dürfen. Dass wir etwas von deinem Wesen erahnen. Dass wir dir heute Morgen bei dieser Textlesung gewissermaßen über deine Schultern blicken durften, wie du mit solchen Menschen wie uns, die immer mal wieder in Krisen und Nöten und Versagen und Zweifeln hängen bleiben. Danke dir, dass du heute Morgen ein Rezept dagegen hast, nämlich deinen Frieden. Und dass du auch uns heute Morgen das Zeichen deiner Wunden im Abendmahl durch deinen Geist ganz neu offenbarst. Danke dir von ganzem Herzen, dass du das Hören von uns allen gelingen lässt, aber natürlich auch das Verkündigen. Ich danke dir dafür. Amen. Glaubensunsicherheit. Glaubenssicherheit. Der Themenkreis, in dem wir uns bewegen. Dieser Thomas aus dem Predigttext, mit ihm fühlen wir uns sicher irgendwie ein bisschen verbunden. Irgendwie halt. Wir sind ja auch nicht dabei gewesen. Also ich meine, wir sind wirklich nicht dabei gewesen. Und so sind wir irgendwie auf einer Ebene mit Thomas. Wir waren nicht dabei. Irgendwie verbunden, darauf angewiesen, zu glauben, ohne Beweise zu haben. Ist gar nicht so einfach. Ohne mit eigenen Augen den auferstandenen Christus je vor Augen gehabt zu haben, sich einfach auf das abzustützen, was andere sagen oder was andere geschrieben haben, das macht ihn für mich durchaus sympathisch. Doch vorerst schön der Reihe nach. Beginnen wir doch mal nicht mit Thomas, sondern mit den anderen, die den auferstandenen Gottessohn ja gesehen haben, eins zu eins, ihm begegnet waren, durch ihn gesegnet waren. Wie erstaunlich ist es, dass sie sich dann trotzdem eingesperrt haben. Sie haben ja nicht nur die Welt, also die Juden, ausgesperrt, sondern wenn jemand andere aussperrt, sperrt er sich ja ein. Und so waren das irgendwie die Eingesperrten. Und die Eingesperrten kamen nicht mehr mit den Ausgesperrten zusammen. Aus Furcht, aus Angst. Die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden, Vers 19a. Darum, Glaubenssicherheit, das bringt Jesus Christus tatsächlich fertig, trotz Furcht, die wir haben. Trotz einer solch desaströsen Situation. Also, ich hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätte gesagt, ich suche mir andere. Die taugen nicht, die sperren sich weg und die anderen gleich auch. Wie denn das? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5,4. Und damit nicht genug, wenn ich diesen Bibeltext höre, dann kommt gleich das Jesuswort in meine Ohren, Johannes 16,33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Doch genau das wirft dann auch wieder Fragen auf. Wo war dann die Welt überwunden für diese Jünger, für diese Eingesperrten? Und wenn du in der Klemme sitzt heute Morgen, wenn du in deiner Krankheit eingeschlossen bist, wenn du in deiner Lebenssituation eingeschlossen bist, wo ist dann die Welt überwunden? Wo siehst du denn das? Dann schaust du zu allem Übel noch die Tagesschau und dann findest du, ja bravo, die Welt ist überwunden. Ja, können wir wirklich glauben, auch wenn wir nichts sehen? Auch wenn wir uns und die anderen weggesperrt haben? Aus lauter Angst, können wir glauben, ohne zu sehen, genauer, können wir diesem Jesus Christus vertrauen, auch wenn alles dagegen spricht? Offensichtlich schon. Denn der erste Petrusbrief schreibt über uns und die Jünger damals, ihr habt Christus lieb. Christen aller Zeiten haben zu jeder Zeit ganz vieles nie auf die Reihe gekriegt. Vieles nicht verstanden, vieles nicht nachvollziehen können. Und die meisten aller Christen dieser Welt, über 2000 Jahre, Millionen, wenn nicht Milliarden, haben Jesus nie als den Auferstandenen gesehen. Nie. Und trotzdem schreibt der Petrus, ihr habt Jesus Christus zwar nicht gesehen, aber lieb. Ihr habt ihn lieb, ohne ihn gesehen zu haben. Ihr glaubt an ihn, ohne ihn jetzt zu schauen. Zum Beispiel in deiner Krankheitssituation. In deiner Berufssituation, in deiner Ehesituation, in deiner psychischen Situation. Wie können wir das nur? Ich meine, das ist die falsche Frage. Wie können wir das nur? Ich habe die Frage vom anderen Ende her angepackt heute Morgen. Mich hat es so beschäftigt, wie kann das Jesus Christus nur fertig bringen? Ich meine, wir haben ihn nie gesehen, aber wir lieben ihn von ganzem Herzen. Wir verstehen vieles nicht, die Zweifel schleichen um alle Ecken, aber wir lieben ihn, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Jesus Christus bringt das fertig. Immer wieder. Bei den Eingesperrten damals und bei den Eingesperrten heute. Beim Thomas und über 2000 Jahre lang. Er weckt in uns diese Sehnsucht nach ihm. Sie ist hineingelegt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Warum ich das weiß? Weil es Jesus Christus bei diesen Jüngern fertiggebracht hat, selbst mit einem glaubensverunsicherten Thomas. Mich hat die Ehrlichkeit dieses Thomas übrigens immer berührt. Ich kenne einige Christen, da musst du dann schon tief bohren, bis du irgendwie auf eine Ungereimtheit in ihrem Leben kommst. Das ist alles zu betoniert, verschleiert, wird nicht darüber ausgetauscht. Aber Jesus brachte neues Leben in diesen kleinen, verunsicherten Haufen hinein. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutete für die Christen, für die Menschen damals und heute nicht, bewahrt, verschont und alles klar zu sein und alles glasklar zu sehen, sondern diese Liebe im Herzen drin, von Jesus Christus zu uns zu erleben und zu empfangen. Gerade in einer Situation, in der damals und vielleicht auch heute vom Sieg Jesu Christi über die Welt nicht die kleinste Spur vorhanden war, hat er es fertiggebracht, seine Kirche über 2000 Jahre lang immer wieder in die Glaubenssicherheit hineinzuführen, trotz aller Verunsicherung. Ein Prozess des Zweifelns, ein Prozess, wo Zweifel draus wächst unter Druck. Das sehen wir auch beim Johannes der Täufer. Bin gerade in dieser Woche in der Andacht mit Elisabeth darüber gestolpert. Ist ja unglaublich. Dieser Johannes der Täufer, Mensch du, der stand felsenfest, ist eines meiner größten Vorbilder. Ich weiß nicht, ob er sich einmal verliebt hat. Vielleicht hätte er auch gerne geheiratet und wäre gerne Großvater geworden. Aber denkst du, lag nicht drin, die Berufung ging anders. Auf was dieser Johannes alles verzichtet hat, können wir uns nicht vorstellen. Und dann dieses Leben, das er gelebt hat. Und dann hat er unter Hunderten, die rauskamen, den einen erkannt durch den Heiligen Geist. Anders war es nicht möglich. Da war Jesus nicht als Einzelperson auf ihn zugekommen, mit einem besonderen Merkmal. Er hatte nicht einen orangen Schirm und wankte dem Johannes zu, hier bin ich, finde mich und sende mich, taufe mich. Nee! Aber weißt du, er war auch eingesperrt. Und wenn du dann nur noch kalte Wände und nasse Wände betrachtest, von morgen bis am Abend, ohne Licht, das ist der Nährboden, auf dem dann die Zweifel wachsen. Bist du es oder soll ich auf einen anderen warten? Er hat es auch erlebt. Der Thomas hat es erlebt. Und viele andere haben es erlebt. Und ich kenne etliche aus unserer Mitte, die haben diese Krisen auch durchgeschoben. Aber dieser Jesus, auf ihn ist Verlass. Er schafft es. Die Glaubenserfahrung, die wir immer wieder machen dürfen mit ihm, ist folgende. Jesus kommt und steht auch dann noch zu uns, wenn wir aus lauter Furcht keine offenen Türen mehr sehen für unser Leben, für unsere Familie. Und in diesen Kontext hinein, dieses herrliche Wort, mich haut's um, da wurden die Jünger froh. Versteht ihr? Nicht irgendwie in einem Glory-Meeting. Ausgerechnet da drin gibt sein Frohsein. Das überzeugt mich. Das andere hat ja vielleicht mit Stimmung zu tun. Auch mit einem fröhlichen, überbordenden Herzen. Keine Frage, keine Mühe mit Gefühlen und so weiter. Aber dass es dann da drin klappt. Er aber sagte zum zweiten Mal zu ihnen, Friede sei mit euch. Johannes der Täufer erlebte es ja ganz ähnlich im Gefängnis des Herodes wie der Thomas im Kreis vor Pfingsten. Glaubenssicherheit trotz Furcht, aber nicht nur. Auch Glaubenssicherheit trotz Zweifel. Thomas glaubte seinen Freunden zuerst gar nicht. Nein, das nahm er ihnen natürlich nicht ab. Das musste er selber überprüfen. Er ließ sich jedenfalls nicht vom euphorischen Petrus irgendwie in Aufregung versetzen. Nein, wir vielleicht auch nicht. Aber weißt du, es geht auch im Glaubensleben immer wieder darum, anderen zu glauben. Der Bibel, Evangelisten, Pastoren. Und genau das konnte Thomas nicht. Wenn er den Auferstandenen nicht persönlich vor sich hätte, dann ging das nicht. Und ich habe es erwähnt, ich glaube, der hatte die schlimmsten Tage vor sich, hinter sich, bevor es zu dem Wort kam, mein Herr und mein Gott. Wisst ihr, was mir da so ganz stark entgegenkam? Ein Wort für dich. Du siehst den Thomas, er kam nicht durch. Es war zu schwer, es war zu viel. Er konnte nicht einmal seinen engsten Freunden mehr glauben und vertrauen. Da war so vieles kaputt gegangen. Vergiss nicht, Thomas war nicht unmutig, er war mutig. Als Jesus ihnen offenbarte, dass er ans Kreuz ging, war es genau dieser Thomas, der sagte, okay, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Er war nicht ein Feigling. Aber die ganze Welt, ich nehme wieder Bezug auf den letzten Sonntag, die ganze Glaubenstraum war zusammengebrochen. Die ganze Vision futsch. Da litt einer unendlich. Und da sagte er, wenn ich nicht die Hände in deine Seite und den Finger in deine Wunden, wir haben es gelesen, und da kam mir so ganz stark entgegen ein Wort für dich. Jesaja 53, 5b. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und jetzt kommt's. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist für dich und für mich gestorben. Er hat deine Zweifel gesehen und er wusste, dieser Jesus, meine Liebe, meine Vergebung, meine Annahme überwindet dieses Zweifel. Das war so ein dichter, so ein kostbarer Moment. Ich kann euch sagen, eine ganz kurze Zeit hatte ich Hühnerhaut, als ich das gelesen habe. Da war die Gegenwart Jesu Christi des Auferstandenen zum Abstechen. Kein Wunder, brauchte es Thomas nicht mehr wirklich reinzulangen. Es reichte ihm, dieses Angesicht des Auferstandenen zu sehen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Wir werden nicht heil über Verstehen und über Begreifen. Solange es uns gibt, schleicht sich immer wieder der Zweifel um die Ecken. Aber sei mutig. Dräng's nicht einfach weg, sondern sag's dem Herrn und suche ihn, gerade im Abendmahl. In seinen Wunden bist du geheilt, nicht einfach nur körperlich, auch so. Das ist so herrlich. Der Auferstandene hat trotz Zweifel dem Thomas die Antwort gegeben. Und wisst ihr, was Thomas eigentlich sagen konnte? Ähnlich wie Hiob. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum, und jetzt kommt es nach der Jerusalemer Übersetzung, steht es so richtig zum Reinliegen, zum Genießen. Da steht, darum widerrufe ich und atme auf. Ja, ihr sitzt da wie. Ja. Du kommst zum Abendmahl und du hast auch deine Dinge, wo du spürst, ich bin eingesperrt und ich habe meinen Auftrag an der Welt ausgesperrt. Du hast auch deine Krämpfe und deine Nöte. Brauchst ja nicht einmal ehrlich sein zum Bruder und zu der Schwester heute Morgen. Es reicht ja, wenn du es vor Gott bist. So, vor der Hand mal. Aber ich meine, du stehst dann hier und empfindest diesen Jesus ganz persönlich in diesem Abendmahl. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, nun aber haben meine Augen dich gesehen. Ich, und das gefällt mir, ich widerrufe und atme auf. Es gibt Dinge, die können wir ruhig widerrufen und aufatmen. Ich muss gestehen, es gibt durchaus Anfechtungen des Zweifels in meinem Leben, in denen ich manchmal wünschte, Jesus, ich meine, du weißt schon, dir geht es nämlich auch so, ihn richtig packen zu können. Also, ich weiß, es geht nicht. Schon falsch. Es geht noch nicht. Aber es kommt die Zeit, da wird es gehen. Und die bereitet er im Himmel für dich und für mich zu. Jesus arbeitet noch daran, versprochen. Darum lasst uns einstimmen ins Bekenntnis. Einstimmen in dieses Zeugnis. Einstimmen in dieses Leben, in dieses Erleben. Einstimmen, meine Lieben, das ist kein Lippenbekenntnis. Wir können ja auch mit den Lippen einstimmen in ein Lied. Wir können einstimmen in eine Melodie. Aber wenn ich hier schreibe, lasst uns einstimmen, dann ist das eine Entscheidung in deinem und meinem Leben, in Zweifeln drin, in Sorgen drin. Und wenn du zu diesem Abendmahl kommst, dann geht es darum, dass du einstimmst in das, was diese Grundmelodie dir sagt. Diese Liebe des Auferstandenen. Einstimmen. Richtig. Neu mit Jesus übereinstimmen heißt das. Und das geschah dort. Dies wird durch den Heiligen Geist geboren in deinem Leben drin. Thomas war lange am Ringen in existenzieller Sehnsucht. Bei ihm hing das geistliche Leben davon ab. Und wisst ihr, das ist es immer wieder. Dieses Einstimmen erleben wir nicht durch die Taufe, durch die Geistestaufe, durch ein irgendwelches Erlebnis, sondern wir sind immer wieder durch den Heiligen Geist berührt, um einstimmen zu können. Auch wenn alles um uns herum nicht stimmt, wir können einstimmen auf das, was Jesus Christus bedeutet. So ist das. Erneuerung erleben. Mein Herr und mein Gott. Johannes 1,16, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade um Gnade. Eine Gnade ist vorbei, dann kommt die nächste und dann geht die wieder weg und dann kommt die nächste. Wir haben nicht einfach einmal eine Entscheidung getroffen, wir sind nicht einfach einmal dabei, sondern es ist Leben, es ist immer wieder neu. So. Jetzt muss ich aufhören damit, sonst kommen wir nicht vorwärts. Aber selig sind die, welche nicht gesehen und doch geglaubt haben. Für mich liegt darin eine ganz große Ermutigung zur Glaubenssicherheit. Wir kommen zum dritten Punkt. Glaubenssicherheit dank dem Heiligen Geist. Definitiv. Es liegt ein Geheimnis darin, er hauchte sie an. Ohne dieses hätte es nicht funktioniert. Da wäre es Religion geblieben, da wäre es intellektuelle Überzeugung gewesen oder weiß ich was. Viel zweifelnder als die Jünger damals waren, hinter diesen verschlossenen Türen kannst du gar nicht sein. Also, Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber dass diese Jünger nicht gerade so wie der Schreiner oder der Zimmermann oder der Plättchenleger oder wo wir sind, den Maßstab, den Meterstab aus der Metertasche da beim Werkgewand rausgenommen haben und den Jesus vermessen haben. Weißt du, Fußspitze bis Kopf, 1,76. Das verwundert mich nicht. Die waren sowas von zweifelnd, sowas von. Es verwundert mich, dass die nicht den Meterstab genommen haben und genau gemessen haben, ob er es wirklich sei oder ob er einen Zentimeter zu kurz war. Also verzweifelter kannst du gar nicht gewesen sein. Zweifelnder kannst du gar nicht gewesen sein. Aber dann kam diese Kraft des Heiligen Geistes und hat diese Liebe, dieses Zwischenmenschliche geweckt. Der Heilige Geist hat das fertiggebracht, 2000 Jahre lang. Ich mag mich gerade jetzt an eine Anekdote erinnern. Es war in der Wüste. Es war ein Gelehrter, ich meine zu wissen, es war ein französischer Gelehrter, der hat da eine Crew zusammengestellt und hat da irgendwie archäologische Untersuchungen gemacht und ist mit diesen ich meine zu wissen, es waren Araber, in die Wüste gegangen. Und dann am Abend kam es, wie es kommen musste, da hat einer von ihnen, oder vielleicht auch zwei, drei, so genau weiß ich es nicht mehr, einen Gebetsteppich ausgelegt. Und ist da irgendwie auf dem Teppich Richtung Osten ins Gebet eingestiegen. Und dann hat der Gelehrte gesagt, was machst du da? Und der sagt, ich bete. Ja, zu wem betest du? Zu Allah, zu Gott, ich weiß es nicht mehr so genau, auf alle Fälle hat er gebetet. Und da sagte der Gelehrte zu ihm, ja, hast du ihn denn mal gesehen? Nee. Hast du ihn mal gehört? Nee. Hast du ihn mal berührt? Nee, du bist bekloppt. Da gingen die schlafen und am nächsten Morgen sind sie erwacht und der Gelehrte war ganz aufgeregt und er wandte sich an diesen Araber und sagte, du, heute Nacht zogen Kamele an unseren Zelten vorbei. Und dann sagte der Araber, ja, hast du sie gesehen? Nein. Ja, hast du sie berührt? Nein. Hast du sie gehört? Nein. Ja, dann bist du auch bekloppt. Und dann sagt er, nein. Komm, ich habe ihre Fußspuren gesehen. Und das ist mir so wichtig geworden. Der Heilige Geist ist am Wirken und ich weiß auch wie. Der Heilige Geist ist auf diese Erde gekommen, um uns immer wieder die Spuren von Gott, von Jesus Christus zu verherrlichen und zu zeigen. Das ist herrlich. Der Heilige Geist bringt es fertig, dich in der Glaubenssicherheit zu bestärken, trotz Zweifeln, dank dem Heiligen Geist. Er will dir immer wieder die Fußspuren Gottes in deinem Leben aufzeigen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber immer wieder gibt es Eindrücke und Abdrücke in deinem Leben, die dich stärken. Und das möchte der Heilige Geist wirken. Er hat es nicht nur am Thomas, sondern er will es auch in deinem Leben wirken. Er wirkt in uns die geistliche Sicht für diese Spuren, die dir zurechthelfen. Wir kommen zum letzten Punkt, Glaubenssicherheit, die sich aufmacht. Und das ist für mich das Entscheidende. Sie sind ja nicht in diesem kleinen, eingesperrten Raum geblieben und waren nicht 2000 Jahre lang eine exklusive jüdische Sekte, streng traditionell immer bewahrt, alle Riten weitergegeben über 2000 Jahren und wenn sie nicht gestorben sind, dann gibt es sie heute noch. Nein, Pfingsten lässt uns bedenken, dass ausgerechnet niedergeschlagene, innerlich ausgebrannte Menschen durch den Heiligen Geist immer wieder von Gott ermutigt werden, aus dem Verschlossenen auszubrechen. Aus dem Verschlossenen auszubrechen und sich auf eine ganz persönliche Missionsreise zu begeben. Ich habe es studiert, ich habe es recherchiert, ich blende es aber aus um der Zeit willen. Es ist interessant, was aus Thomas geworden ist. Wir kennen, einiges ist auch nicht so gut gekommen, aber Gott hat ihn gebraucht. Jesus wünscht uns inneren Frieden, Heil, um in dieser Glaubenssicherheit trotz allen Zweifeln, trotz allen Anfechtungen hinauszugehen und ein Segen zu werden. Darum tippe ich den letzten Text noch einmal ein. Da wurden die Jünger froh. Und das ist das Programm für heute Morgen beim Abendmahl. Da wurden die Jünger froh. Ich habe keine Eile, jetzt darüber wegzueilen. Da wurden die Jünger froh. Davon haben wir zu wenig. Da wurden die Jünger froh. Graf von Zinzendorf, wir sind des Herrgotts. Fröhliche Leute. Nicht, weil wir keine Zweifel haben oder alles Zuckerschlecken ist, aber wir begegnen dem Auferstandenen. Durch den Heiligen Geist entdecken wir seine Fußspuren in unserem Leben. Wir sehen nicht alles, wir begreifen nicht alles, aber wir legen unsere Hände in seine Seite heute Morgen. In seinen Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Da wurden die Jünger froh. Sie sahen ja ihren Herrn. Er aber sagte zum zweiten Mal zu ihnen, Friede sei mit euch, ich sende euch ausgerechnet. Wie mich mein Vater gesandt hat. Nach diesen Worten blies er sie an und fuhr fort. Empfanget den Heiligen Geist. Zeit für Veränderung in deinem und meinem Leben. Ich möchte hier schließen mit Gebet. Werden wir doch kurz still vor unserem Gott. Weißt du, ich habe das innere Empfinden, dass der wirkliche Höhepunkt dieses Gottesdienstes heute Morgen, dass der für dich noch vor dir steht mit der Feier dieses Abendmahls. Es ist wichtig, dass du jetzt innehältst und dass du mit Jesus über deine Zweifel, über deine Verletzungen, über deine Enttäuschungen, Predigt letzten Sonntag, über deine geplatzten Lebensträume, mit Jesus eng zusammenkommst, trotz Furcht vor dem Auftrag, trotz Zweifel, der Heilige Geist wird dir in diesem Abendmahl begegnen. Bring's zu ihm. Auch wenn du wie Thomas vermutlich deine Hände jetzt nicht so richtig reinlegen kannst. Thomas brauchte es nicht und du brauchst es auch nicht. Du wirst sagen, mein Herr. Und mein Gott. Und du wirst froh darüber, durch den Heiligen Geist mit deinem inneren Auge den Herrn neu gesehen zu haben. In diesem Mal, in deiner Auseinandersetzung mit all dem, was du aus- oder eingesperrt hast. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt einfach begegnest. Einfach begegnest. Schon mit dem nächsten Lied, das die Gruppe extra für uns ausgelesen hat, das extra für uns erklingt und wie ein Empfang den Heiligen Geist unsere Herzen erfüllt. Mit Mut und Glaubenssicherheit.